Papa, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und danke, dass du auch heute wieder zu uns redest. Danke, dass dein Wort meines Fußes Leuchte ist, meines Fußes Licht ist, auf meinem Pfad Licht ist. Papa, danke, dass wir nicht in der Finsternis umhertappen, sondern dass wir dein Wort haben, was leuchtet, was Licht ist. Danke, dass ich weiß, wohin ich gehe. Ich folge deinen Fußspuren. Ich weiß, dass du mir vorausgehst. Du bist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du wirst dich nie verändern. Bei dir ist ein Ja und ein Nein, ein Nein. Papa, und dafür lieben wir dich, dafür danken wir dir, dass du Jesus gegeben hast, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Danke, dass wir erlöst sind. Danke, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Papa, danke, dass ich ein Gerechter bin, der noch ab und zu sündigt und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. Danke, dass ich gewaschen bin mit deinem Blut, mit dem Blut des Lammes, dass ich teuer erkauft bin. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass du mich kennst. Papa, viele Menschen behaupten, dich zu kennen, aber es ist viel wichtiger, dass ich weiß, dass du mich kennst. Halleluja. Ich bin bei dir nicht verborgen, ich bin bei dir nicht unbekannt, sondern du hast mich gerufen bei meinem Namen. Du hast mich erlöst. Ich gehöre dir. Ich bin dein. Halleluja. Danke, Jesus, dass ich dir gehöre. Und danke, dass dein Plan immer noch der gleiche ist. Danke, dass du deinen Plan nicht änderst oder deine Pläne umschreibst, nur weil der Teufel wütet. Nein, du hältst fest an deinem Plan. Halleluja. Und deine Pläne sind gut. In dir ist das Ja und das Amen. Papa, und ich bete, dass auch in uns durch den Geist der Wahrheit, der uns führt und leitet, auch das Ja und das Amen regiert. Halleluja. Gegen alle Umstände, gegen alle Mächte, die gegen uns stehen, Halleluja, wir wissen, wir gehören dir, du bist für uns und wir sagen, wenn du für uns bist, wer kann wider uns sein? Papa, und wir wissen und wir bekennen, wir glauben das, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Halleluja. Egal wie finster es da draußen wird, mein Licht leuchtet. Halleluja. Meine Lampen haben Öl. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Wir preisen dich. Wir machen dich groß, denn du bist würdig zu nehmen. Herrlichkeit, Ehre, Macht und Stärke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Gott ist immer noch gut, er ist immer noch derselbe. Wir schauen auf ihn, oder? Wir schauen auf ihn, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wir gehen heute in Jakobus 3, ab Vers 13 in Luther. Wir starten in Luther, später gehen wir in die neue Genfer. Jakobus 3, 13. Jakobus 3, 13. Und da heißt es, wer ist weise und klug unter euch? Fragezeichen. Wer möchte strecken? Wer ist weise und klug unter euch? Ja. Wenn wir das menschlich hören, könnte man vielleicht strecken, aber wir wollen geistlich hören, wir wollen geistig antworten. Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Hast du gute Werke in deinem Leben, die geboren sind auf Sanftmut und Weisheit? Oder sind sie aus etwas anderem geboren, aus Können, aus Überzeugung, aus Erziehung, aus Ausbildung? All diese Dinge gelten nichts vor Gott. Ich rede immer wieder mit Menschen, die noch Dinge aus ihrem alten Leben mit hineinbringen in das Christsein und das funktioniert nicht. Jede Ausbildung, sei sie noch so christlich angemalt. Es gibt so viele christliche Dinge. Christlich heißt nicht Christus. Es gibt christliche Kaffeekränzchen, christliche Vereine, es gibt christliche Musik, aber das heißt noch lange nicht, dass da Christus drin ist. Ja. Und ihr wisst auch, dass die fast, ja, eigentlich kann man sagen, alle christliche Feiertage sind Hexensabbate. Weihnachten ist ein Hexensabbat, ist der zweithöchste satanische Feiertag nach Halloween. Ostern ist ein satanischer Feiertag. Wir wissen, Jesus ist nicht geboren am 24. oder 25., sondern wir wissen, er ist nicht im Winter geboren. Da gibt's nämlich keine Schafe auf dem Feld und so weiter und so fort. Also Wahrheit macht frei. Aber wie viel Wahrheit willst du? Willst du die ganze Wahrheit, ein bisschen Wahrheit? Immer wieder rede ich mit Christen, wenn du versuchst, denen zu sagen, was auf uns zukommt. Das will ich nicht hören, das will ich nicht hören. Ja, Vogelstrauß. Vogelstrauß ist nicht Glauben. Glauben, wer Glauben hat, der steht. Wer Glauben hat, der überwindet. Nochmal, Jesus hat so oft gesagt, wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er zurückkommt? Wird er Glauben in uns finden? Oder wird er tolle Christen finden? Wird er liebevolle Christen finden? Wird er Christliches finden? Wird Jesus sich freuen, wenn er zu unserem christlichen Kaffeekränzchen darf und kriegt auch ein Stück Kuchen? Ich weiß nicht, ob das sein Herz freut. Ich glaube, sein Herz freut nur eine Sache, wenn wir dem Heiligen Geist gehorsam sind und er uns irgendwo hinschickt, wo immer er will, wo er will, wo wir sind, wo wir zu Menschen reden, wo er will, wo wir ihn bekennen, wo er will. Ich denke, so oft Christen beten immer in alle möglichen Richtungen für alle möglichen Leute. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Ich habe mal eine Predigt gehört vor bestimmt 25 Jahren. Da hatten wir so einen Gastprediger meiner damaligen Gemeinde. Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich jemals selber predige. Und da sagte der, ich habe das Geheimnis für euch, wenn eure Gemeinde nächstes Jahr doppelt so viele Leute sind. Und ich habe gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, so ein Mann mit Krawatte, gestandener Mann, da denkt man, wow. Und da sagt er, jeder von euch betet jetzt 365 Tage lang für eine Person, bis die errettet ist. Dann sei der nächstes Jahr doppelt so viel. Da saß ich auf meinem Stuhl, oh, das ist aber langweilig. Ist das, was, das soll die Lösung sein, das ist der Trick. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, ja. Lass dir einen Menschen vom Heiligen Geist aufs Herz legen und bet für den. Bet für den, bet für den, bet für den. Und wenn es noch so hart ist, und wenn es noch so schwer ist, und wenn es noch so schwierig ist. Der Kai betet für einen Tätowierer, 15 Jahre jetzt, 15 Jahre. Und wir waren jetzt ein paar Mal bei ihm, haben ihm Evangelium gegeben, er weiß die Wahrheit, er kennt den Weg. Klar, sein ganzes Tattoo-Studio, ich habe euch schon mal von ihm erzählt, ist voller satanischen Mist. Und wir wissen, unser Kampf ist nicht gegen, sondern gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es passiert immer was, versteht mich nicht falsch. Aber Gott ist auf unserer Seite. Und wenn du solche Menschen hast, menschlich hätte ich gar keinen Bock auf den. Das ist nicht derjenige, wo ich sage, da gibt es vielleicht die liebe Oma von nebendran, die immer lustig ist, sei, oh Herr, rette die. Oder Leute, die mir gefallen. Aber es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Der zeige seinen guten Wandel, seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Sanftmut und Weisheit. Nicht im Bösen oder in Neid oder sonst was. Vers 14. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen. In eurem Herzen. Deutschland ist eine gottlose Nation geworden. Eine atheistische Nation. Die Frucht aus Gottlosigkeit ist, dass Gott den Segen zurückzieht. Wir hatten 70 Jahre Gnadenzeit von 45 bis 15. Wer weiß, was 15 losging? Die Flut der muslimischen Einwanderer kam. Und die Deutschen sind hingestanden. Welcome Refugees. Vor allem junge Mädchen an den Airports. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe zu meiner Frau gesagt, die werden es abkriegen. Es ging schon los in Köln. Könnt ihr euch erinnern, der Silvesternacht? Jetzt haben wir Dutzende, Hunderte Vergewaltigungen jeden Tag in Deutschland. Das darf man alles nicht sagen, weil dann, ne? Leute, was hier passiert, ist Satans Plan. Und die Einzigen, die den aufhalten können, bist du nicht. Wenn wir beten, wenn wir eintreten, wenn wir für Menschen beten, wenn wir für Deutschland beten, wenn wir nicht mehr für Deutschland beten. Ich habe die Woche ein Interview gesehen von einem FDP-Politiker, der gesagt, wir sind momentan in einer Zeit, wo noch nie so viel Ungebildete ohne Schulabschluss Mitglieder im Bundestag sitzen wie jemals zuvor. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, wir haben den dümmsten Bundestag, den es je gab. Leute, und das ist leider so. Wenn es nach mir ging, müssten da Ex-Generäle von der Bundeswehr sitzen. Da müssten Handwerksmeister drin sein. Da müssten Manager drin sein, die wissen, wie man führt und leitet. Und nicht so einen gekauften Pinocchio, der gerade unser Kanzler ist. Sorry, wenn ich so bin, aber es ist es. Brandmauer habe ich nie gesagt. Das habe ich. Der kann sich nicht erinnern, was er gestern gesagt hat. Der war 7 Jahre bei BlackRock. Ihr kennt BlackRock. Habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Die reichste Firma der Welt. Nennen wir es mal so. Unter Satans Kontrolle. Und die 900 Milliarden, die wir jetzt aufnehmen, davon sind ungefähr 80%, schlag mich nicht tot, wenn es nicht so ist, kommt von wem? Von welcher Firma? BlackRock. Ein Schelm, wer Böses denkt. Also wir sehen, ein gottloses Land hat eine gottlose Regierung bekommen, die gottlose Entscheidungen trifft. Und jetzt stehen alle da und sagen, oh, was ist denn los? Ich treffe nur noch Menschen da draußen, die in vollkommener Ohnmacht sind. Noch nie war das Erntefeld so leicht wie jetzt. Die haben keine Antworten mehr. Die Rente ist nicht mehr sicher, der Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher. Nichts ist mehr sicher. Es ist nur sicher, dass nichts mehr sicher ist. Und es muss alles so kommen, wir wissen das. Aber wir haben den Frieden Gottes in uns und das wollen wir uns heute anschauen. Wir haben diesen Shalom, der uns nicht verlässt. Okay? Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Wer ist die Wahrheit in Person? Jesus. Also wenn wir Streit und Neid in unserem Herzen zulassen, in unserem Herzen. Wenn ich der Teufel wäre, ich würde es mir einfachst machen, so ganz einfach, wie es nur geht. Ich würde Streit machen zwischen der Lydia und dem Thomas und die streiten die ganze Zeit miteinander. So, und dann können die sich nicht ums Evangelium kümmern. Die haben keine Freude, die haben keine Ausstrahlung. Die sind beschäftigt in ihrem Kopf und in ihrem Herz und vor allem in ihren Emotionen mit, warum mag der mich nicht, warum hat er mich beleidigt, warum hat er das gesagt, warum hat er es nicht gesagt. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir aufpassen, das mache ich. Ich muss auf mein Herz aufpassen, das macht auch nicht meine Frau, das mache ich. Mein Herz ist meine Aufgabe, steht in Sprüchen. Bewahre dein Herz, denn daraus quält das Leben. Wenn du dich nicht lebensfreudig fühlst, wenn ständig Angriffe sind, bewahr dein Herz, schau, was aus deinem Herz kommt. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich sage so oft, hör Christen beim Reden zu, dir reichen 2 Minuten, was sie reden und du weißt genau, wo die stehen. Ohnmacht, Angst, Verzweiflung, Vogelstrauß, bub. Nee, ich will es nicht hören. 5 kluge, 5 törichte Jungfrauen. Hab Öl in deinen Lampen. Was ist Öl? Öl in der Bibel. Der Heilige Geist. Hab dein Licht mit dem Heiligen Geist. Das ist wichtig in dieser Zeit. Und ich sage so oft, du musst trainieren. Als ich noch bei der Bundeswehr war, habe ich zu meinen Jungs gesagt, ihr müsst jetzt trainieren. Nicht Bier trinken, Karten spielen. Das ist auch mal dran. Ja? Aber ihr müsst trainieren. Wenn der Krieg losgeht, ist es zu spät. Und im Geist ist es dasselbe. Als Christ, du musst trainieren im Frieden. Ihr seid Soldaten, die trainieren wollen, das spüre ich. Ihr seid da, jeden Sonntag, gegen alle Umstände. Manche von euch fahren 50, 60 und noch mehr Kilometer hierher, jeden Sonntag. Warum? Weil ihr was spürt, weil ihr trainiert seid. Und je mehr du trainiert bist, desto weniger Angst hast du vom Feind, weil du weißt, dass du trainiert bist. Der Feind bekommt Angst vor dir, wenn er sieht, dass du trainiert bist. Wenn er eine schlaffe Armee sieht, da hat keiner Angst davor. Ganz im Gegenteil, es ist wie eine Einladung. Verstanden? Halleluja. Wir wollen der Wahrheit nicht zuwider sein. Viele leben in einer Lebenslüge. Sie streiten ständig und dann stehen sie wieder in der Gemeinde und singen Halleluja. Ich kann das nicht. Ich kann nicht Halleluja singen und meine Hände heben, wenn ich mit irgendjemandem Streit habe. Es geht nicht. Und da geht es nicht darum, wenn jemand mich nicht mag. Es geht darum, was in meinem Herzen ist. Es gibt immer mal jemand, der dich nicht mag und dich vielleicht sogar ablehnt. Aber wenn dein Herz sauber bleibt, kannst du Gott anbeten. Kannst du ihn loben und preisen, stör dich nicht. Amen. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich, teuflisch oder dämonisch. Das ist eine Abstufung. Irdisch, wir sollen nicht irdisch gesinnt sein, sondern himmlisch. Wir sollen nicht menschlich sein. Viele Christen sind menschlich, nennt man heute Humanismus. Jesus hatte mit Humanismus gar nichts am Hut, überhaupt nicht. Als ich zur Bundeswehr ging und meiner Gemeinde sage, ich gehe zur Bundeswehr, haben sie zu mir gesagt, das darfst du nicht als Christ. Sag ich, wo steht es? Ja, Jesus hat gesagt, wer das Schwert in die Hand nimmt, wird durch Schwert umkommen. Dann sage ich, der hat aber auch mal zu Soldaten gesagt, die ihn gefragt haben, was sollen wir tun? Lies im Wort, was im Wort steht. Er hat nicht gesagt, legt eure Waffen nieder, weil er weiß, dass man das braucht. Er hat gesagt, tut niemand Unrecht und genügt euch einem eurem Sold, lasst euch nicht bestechen. Wisst ihr, das sind diese humanistischen Christen, die meinen, ja, Eierbobeier, so haben wir gerade eine Regierung, Eierbobeier. Gestern war ich auf dem Weihnachtsmarkt, überall diese Pöller und diese Beschränkungen und das und Grenzen auf und Weihnachtsmarkt zu. Ein Wahnsinn, aber du darfst nichts sagen. Ihr wisst ja, in welcher Ecke wir dann gleich sind. Ist der Wahnsinn, ist der absolute Wahnsinn. Das ist wie wenn ich mein Haus aufstehen lasse und dann eine Kette um meinen Tresor mache. Dann kann aber jeder rein, kein Thema. Wahnsinn, oder? Leute, es gibt nur eine Lösung, Jesus Christus. Nur eine Lösung. Nur eine Lösung, Jesus Christus. Und wir beten, Amen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns auch nicht irdisch, menschlich oder teuflisch verführen, sondern wir schauen auf den Heiligen Geist. Denn wo Neid und Streit ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Glaubt ihr, Gott ist ein Gott der Unordnung? Nein, wir lesen ganz am Anfang, der Geist Gottes schwebt über dem Chaos. Tohu wa bohu. Und er sprach. Und es wurde. Er sprach und es wurde. Wenn in deinem Leben Chaos ist, lass den Heiligen Geist sprechen und es wird. Er weiß, wie es geht. Er weiß, wie die Ordnung ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Im Himmel läuft keiner rum, der da zufällig reingelaufen ist. Da läuft keiner rum und sagt, hey, was ist denn eigentlich hier los? Wo bin ich denn gerade? Das gibt es nicht. Da gibt es die strengsten Einreisebestimmungen, die es überhaupt gibt, irgendwo auf dem Planeten. Oder im Universum oder nennst du, wie es willst. Gott ist ein Gott der Ordnung. All diese Dinge, die wir gerade sehen, ist der Wahnsinn. Jetzt wollen sie unbedingt Krieg mit Russland. Der Putin amüsiert sich ständig. Welche wollen Sie da hinschicken? Die, wo jetzt die Hundemasken tragen oder da Pferdchengalopp machen oder was? Was? Sollen wir die pinken Panda hinschicken oder was? Wir haben doch keine Männer mehr in diesem Land. Nur noch wenige. Was soll da hin? Die Russen kommen vielleicht gar nicht, weil wenn sie angreifen würden oder wollten, würden sie sagen, nee, komm, lass gut sein. Ich meine, der Putin hat schon eine Rede gehalten, die hörst du ja nicht offiziell, aber ich habe so Kanäle, wo man die anhören kann. Er hat gesagt, ihr habt Angst, dass wir den Westen angreifen? Was sollen wir denn hier? Eure ganzen Asylanten durchfüttern? Sollen wir eure Brücken reparieren, die kurz vorm Zusammenstürzen sind? Sollen wir eure Straßen flicken, die immer schlimmer werden? Was denkt ihr, was wir bei euch wollen? Uns geht's gut. Die russische Wirtschaft, die wächst. Ich habe Videos gesehen von Deutschen, die drüben Firma haben, schon 20, 30 Jahre. Das glaubst du nicht, wie toll es in Russland aussieht. Denkst du niemals, ist das Russland vom Gorbatschow oder so? Nee, da hat sich so viel verändert. Und Putin, der spricht mehr über die Bibel wie unsere westlichen. Interessant, gell? Aber der ist der Böse auf der Welt. Der ist der Böse, der Böse, der Böse. Ich schaue lieber auf Jesus. Kein Mensch ist der Retter. Das wissen wir. Trump nicht, Putin nicht oder sonst irgendeiner. Aber wir sehen, wie der Satanismus zunimmt. Wie das immer salonfähiger wird. Das Böse wird gut genannt und das Gute böse. Verrückt, gell? Wenn du in Deutschland aus dem Adlernest ein Ei klaust, hast du eine Strafe von 100.000 Euro und mindestens 10 Jahre Gefängnis. Du kannst aber ein Baby abtreiben bis zum letzten Tag. Das wollen sie jetzt erlauben. Alles okay. Das heißt, in Deutschland ist ein Adler mehr wert als ein Mensch. Alles verdreht. Alles verrückt gemacht, oder? Denn wo Neid und Streit ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit, in Klammer Jesus, die Weisheit, Jesus, aber von oben her ist zuerst lauter, ehrlich, wahrhaftig, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sich nichts mehr sagen lassen. Ich habe auch den Heiligen Geist. Oh, ich bin auch bekehrt. Ich habe auch die Weisheit. Ich kann auch predigen. Ich habe auch dies, ich habe auch das. Lässt sich Jesus was sagen? Was sagte Jesus ständig, als er auf der Erde war? Ich tue nur, was ich den Vater reden höre und was ich ihn tun sehe. Jesus hat nichts aus sich gemacht. Und da waren auch ein paar Dinge dabei, wo Jesus keinen Bock hatte. Sind wir ehrlich, komm. Jesus hat sogar mal gesagt, hey, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich kann sagen, was ich will, ihr versteht nur Banane. Ihr versteht nur Bahnhof. Warum versteht ihr mich nicht? Weil ihr nicht meine Sprache spricht. Natürlich hatten sie den Heiligen Geist noch nicht, der ihnen die Geheimsprache offenbart hat. Aber er wusste, das kommt. Er wusste, es kommt. Friedfertig. Wo sind denn die Christen, die friedfertig sind? Herr, soll man Feuer vom Himmel herabbeten? Nein, natürlich nicht. Gütig, lässt sich etwas sagen. Lassen wir uns etwas sagen. Sind wir reich an Barmherzigkeit? Haben wir gute Früchte? Sind wir unparteiisch? Oh, ich bin für Paulus, ich für Petrus. Oder Apollos, wie sie ihn nannten. Die haben das sofort gestoppt. Die haben gesagt, es gibt es nicht im Reich Gottes. Es gibt nur Jesus und sonst gibt es nichts. Es gibt nicht, ich bin für den, das gibt es nicht. All diese Dinge sind nicht aus der Quelle Jesus Christus. Nochmal, es gibt nur zwei Quellen in dieser Welt, nicht eine Million. Zwei Quellen. Jesus Christus, Luzifer. Jesus Christus, Luzifer, der Lügner, die Wahrheit, das echte Licht, der Engel des Lichts. Und da können wir endlos weitermachen. Und die Frage ist immer, wo hören wir zu? Ist es das echte Licht, was wir sehen, oder ist es ein falsches Licht? Ist es die Wahrheit, die Gott bestätigt, die eine Person ist, oder ist es eine Person, die redet, als wäre sie die Wahrheit? Sollte Gott gesagt haben, er macht ja immer ein bisschen was dazu. Er sagte zu Eva, iss doch von der Frucht, dann wirst du sein wie Gott. Ich frage mich so oft, wie hat das funktioniert? Die waren ja schon wie Gott. Warum wollte sie wie Gott werden, wenn sie schon wie Gott war? Komisch, oder? Gell? Weil das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, wenn du unzufrieden bist. Wenn du denkst, Wann bist du zufrieden? Wenn du nah bei Jesus bist und bleibst. Wenn du nah bei Jesus bist und bleibst. Wenn du nah bei Jesus bist und bleibst. Da kann sein, du bist im Gefängnis und dann wird deine Zelle der schönste Ort der Welt, weil Jesus mit dir in der Zelle ist. Du kannst auch in der Welt sein, im Palast, und du denkst, boah, ich bin zu einsam, mir geht's nicht gut, alles blöd. Ohne Heuchelei. 18. Die Frucht der Gerechtigkeit ist Frieden. Die Frucht der Gerechtigkeit ist Frieden. Und der wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die Frucht der Gerechtigkeit ist Frieden. Denk mal drüber nach. Wenn du etwas Gerechtes tust, ist dein Herz voller Frieden. Du spürst die Gerechtigkeit. Du spürst, das war die richtige Entscheidung. Wenn du etwas Ungerechtes tust, fällst du aus dem Frieden. Du spürst, das hätte ich nicht tun sollen. Das war nicht gut. Das lässt mich nicht los. Es verfolgt mich. Ja? Ich werde nie vergessen, wo ich hier mit einer Frau gebetet habe, die mittlerweile verstorben ist. Ich habe immer gedacht, warum bricht die nicht durch? Und irgendwann hat sie mir erzählt, dass ihr Vater sie missbraucht hat über Jahre. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, willst du deinem Vater vergeben? Ja, ich weiß nicht. Sag ich, weißt du, dass Jesus dir vergeben hat? Ja. War das gerecht, dass Jesus dir vergeben hat? Nee, eigentlich nicht. Aber hat er es oder hat er es nicht? Ja, er hat. Sag ich, ist es gerecht, dass du deinem Vater vergibst? Eigentlich nicht. Aber du solltest deinem Vater vergeben. Warum? Weil die Gerechtigkeit, die in dein Leben kam durch Christus, sollst du leben und weitergeben. Du vergibst deinem Vater nicht um deinem Vater willen und sagst, oh, que sera, sera, was war, was war. Nein, du vergibst deinem Vater ganz bewusst aus Glauben, weil Jesus dir vergeben hat. Saat und Ende. Und da habe ich mit ihr gebetet, habe ihr ein Gebet vorgebetet. Sie saß so hier auf dem Stuhl, ich werde es nie vergessen. Und da kam sie hoch und ihr Gesicht leuchtete. Hell leuchtend, als sie ihrem Vater vergeben hat. Die Frau, die war 65 oder schon älter. Überlegt mal, wie lange die das mit sich rumgetragen hat. Und hat sie mir erzählt, wie oft sie versagt hat in ihrem Leben, was alles negativ in ihrem Leben war, Süchte, viele Süchte, alles gebrochen. Und dann kam sie nächsten Sonntag, sagte sie, Thomas, mir war noch nie so leicht um mein Herz wie jetzt. Ich kann es gar nicht fassen. Ich hätte schon viel früher machen sollen. Sei lieber spät als nie. Du kannst es jetzt genießen, deine Freiheit. Oh, ich habe immer gedacht, ich muss an der Unvergebenheit festhalten. Unvergebenheit ist Ungerechtigkeit. Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde waren. Nicht mal neutral, wir waren Feinde des Kreuzes. Hat Gott uns geliebt und hat sich entschieden, seinen Sohn für uns zu geben, damit wir erlöst werden. Nochmal, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Unfrieden ist immer eine Frucht aus Unvergebenheit. Und da musst du in dein Leben reinschauen. Wo ist Unfrieden? Wo kommt der her? Du wirst immer irgendwie die Wurzel finden, wo Ungerechtigkeit war, dir gegenüber oder von dir gegenüber anderen. Die Frage ist, wollen wir frei werden und wollen wir frei bleiben? Denn Ungerechtigkeit wird immer wieder passieren. Gerade wenn du Christ bist, wirst du ausgelacht, wirst du angegriffen, wird Spott über dich getrieben. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bist du nah bei Jesus? Je näher du bei Jesus bist, desto leichter fällt es dir aus seinem Licht heraus, Menschen zu vergeben, Menschen zu lieben. Drehst du dich um und läufst weg, wird es immer schwieriger, je weiter du wegläufst von ihm, Menschen zu vergeben und sie zu lieben. Es wird bis zum Punkt, wo es unmöglich wird. Und das sind dann die Christen, die am meisten da draußen reden und Zeugnis geben und die Welt sagt, oh je, boah, ich habe schon genug Probleme, die brauche ich nicht auch noch. Aber wo einer, ein echter Same von Christus in den Boden fällt, der hat mehr Frucht als viele andere, die halt Jesus eigentlich nicht repräsentieren. Oft, wenn ich irgendwo in einer Gruppe von Leuten bin, fange ich nicht an, bist du gläubig, bist du bekehrt? Mache ich oft gar nicht. Ich erzähle manchmal Witze, lustige Dinge. Und dann irgendwann fragen sie mich, was machst denn du beruflich? Ich sage, ich bin Pastor. Was? Ein Pastor, der lustig ist? Sowas gibt's? Sei, yo, das gibt's. Sogar Gott ist lustig, der lacht jeden Tag über den Teufel, steht im Wort. Ja. Ich glaube, die besten Jokes wird Gott erzählen. Irgendwann werden wir die besten Witze hören. Und da hat der Teufel doch glatt gedacht, ihm gehört die Welt. Oh, ha, ha, ha. 3 Tage hat er gefeiert, dann stand mein Sohn auf. Oh, ha, ha, ha. Er hatte lange, lange die Schlüssel zur Hölle und dann kam Jesus und hat sie ihm weggenommen. Ha, ha, ha. Perspektive ändern, im Frieden bleiben. Ich zeige euch mal was aus dem Alten Testament. Psalm 133, den habt ihr vielleicht alle schon irgendwann mal gehört. Von David ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und das Wort einträchtig ist nicht ganz korrekt. Im Urtext steht eigentlich Einheit. In Einheit. In einem Sinn. Paulus hat geschrieben, seid eines Sinnes. Und das kann nur der Sinn des Christus sein. Ihr dürft nicht meinen Sinn übernehmen und sagen, ich folge dem Thomas. Das nennt man Sekte. Wenn du einem Guru folgst oder einem was auch immer, nenn ihn, wie du willst. Du folgst Jesus Christus. Und wenn dich ein Mann Gottes, ein Prediger, nicht zu Christus führt, laufe weg. Lauf weg. Aber wenn er dich zu Christus führt, sei dankbar. Sei dankbar dafür. Ja? Wenn Brüder und natürlich auch die Schwestern, wenn Gläubige in Einheit beieinander wohnen. Wir lesen mal weiter. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Leute, das ist ein Bild, das gefällt Gott sehr, deswegen wird es so ausführlich umschrieben. Das hört sich für uns ein bisschen seltsam an, weil wir heute nicht mehr gesalbt werden und das Öl, wir kennen das alles gar nicht. Die Juden wissen genau, um was es hier geht. Damals war der Heilige Geist immer auf den Leuten, nicht dauerhaft. Heute lebt er in uns. Wow, ich bin dauerhaft gesalbt. Ich brauche keine äußere Salbung. Ich habe die Salbung permanent in mir durch Christus Jesus, der in mir lebt, durch den Heiligen Geist. So, jetzt schauen wir uns an, was da passiert. Denn dort, sag mal, denn dort, verheißt, das ist nicht richtig, im Urtext, ich habe es nachgeschaut, steht befiehlt. Verheißen und befehlen ist zweierlei. Wer beim Militär war, weiß, was ein Befehl ist. Der wird nicht nachgefragt, da wird nicht diskutiert. Ein Befehl ist ein Befehl. Da wird was ausgeführt. So, jetzt nochmal. Jetzt lesen wir es mit Befehl. Denn dort befiehlt leider schon vieles abgeändert in den Bibeln. Guck, dass du noch eine alte hast, weil das wird immer schlimmer. Denn dort befiehlt Gott den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Wo Einheit ist, hat Gott den Segen befohlen. Nicht vielleicht, nicht könnte, sondern wo Einheit ist, ist Segen. Leute, das fängt in der Familie an mit einem Ehepaar. Wenn ein Ehepaar in Einheit lebt, ist Segen. Der Segen fließt zu den Kindern. Wo eine Firma in Einheit ist, ist Segen. Leider gibt es immer irgendwo einen Judas, der alles verrät. Ich habe gestern in Heilbronn bei den Soldiers for Jesus predigen dürfen, da habe ich die Bibelstelle auch zitiert. Und da habe ich ein Beispiel gemacht mit der chinesischen Mauer. Die Chinesen fingen an ungefähr 700 vor Christus bis 1600 nach Christus mit dem Bau der chinesischen Mauer. 2400 Jahre ungefähr. Aber der Großteil wurde im Zeitraum von 1400 Jahren gebaut. Immer wieder stückchenweise. Knister, knister, Knäuschen. Kennt ihr den? Ja, ja, kennen wir schon. Und da habe ich gedacht, die Chinesen haben ihr ganzes Vertrauen auf eine Mauer gesetzt. Und es hat sich herausgestellt, wo dann die Mauer zusammengesetzt war, über mehrere Dynastien wurde die chinesische Mauer zusammengesetzt. Immer stückchenweise bei den gefährlichen Teilen und dann über die Berge, also unfassbar. Zum Teil haben 1 Million Menschen an dieser Mauer gebaut, die musstest du mit Essen versorgen. Da war eine Logistik da, das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen, alles ohne Computer. Die mussten die Steine, das Klee haben und alles, die Steine backen, brennen und so weiter und dann dahin fahren und unfassbar, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was da los war. Und die haben alles da drauf gesetzt, diese Mauer zu bauen und haben sich dann sicher gefühlt. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Werden heute auch noch Mauern gebaut? Hatten wir mal einen in Deutschland. Ja? Ja. Und trotzdem wurde die Mauer 3-mal überwunden von feindlichen Heeren. Und alle 3-mal mit demselben Trick. Verrat durch den Torwächter. Und dieser Torwächter hat sich kaufen lassen. Und das ist so interessant, ich finde es so interessant. Statt den Fokus darauf zu setzen, dass das Land einig ist, weil ein einiges Land ist stark, ein uneiniges Land, kannst du nichts mit anfangen. Okay? Wenn das Land einig gewesen wäre und wenn dieser Typ eins gewesen wäre mit seinem Land, mit seiner Familie, mit seiner Regierung, hätte man ihn nie kaufen können. Und da siehst du so ein prophetisches Bild. Die stärkste Mauer, größte Mauer der Welt nützt nichts, wenn keine Einigkeit da ist. Verstanden? Und der Teufel will dir immer sagen, bau eine Mauer, dann wird es. Nein, schau auf Einigkeit. Und die kleinste Zelle ist die wichtigste, um einen gesunden Organismus zu produzieren. Die kleinste Zelle bist du und Christus. Wenn du nicht gesund bist in deinem Glaubensleben, in deinem Verständnis von Jesus, wenn du noch irgendwelche komischen Überzeugungen hast, dann kann das nichts werden. Weil dann sind noch Mauern da. Wenn du glaubst, Schwarze sind schlechter als Weiße, Gelbe besser als Grüne, dann wird es schwierig. Weil es ist in deinem Kopf, es ist eine Mauer in deinem Kopf. Wenn du denkst, Gott heilt alle anderen, aber mich nicht. Gott segnet alle anderen, aber mich nicht. Das würden wir natürlich so nicht sagen, aber wir würden schön umschreiben. Es gibt niemanden, der dumme Dinge, Unglauben besser umschreiben kann wie Christen. Bruder, ich bin schon 30 Jahre gläubig, aber es ist halt so. Heidenei und Christe raus, so geht's zu in Gottes Haus. Nicht nur Gottes Segen, auch Gottes Pfeile, was ich alles schon für dummes Zeug gehört habe. Ja? Das hält schon im Kopf nicht aus. Aber du merkst sofort, wo die Leute stehen. Ich habe die Woche mit jemandem telefoniert über eine Frau, die Krebs hat. Dann habe ich gesagt, ich wünsche mir den Tag, wo ich das erlebe, wo ich einen Krebskranken, in Anführungsstriche, jede Krankheit ist was? Illegal. Wie viele Krankheiten? Alle. Warum? Weil Christus bezahlt hat. Jede Krankheit, die irgendwo in deinem Körper, jeder Schmerz, der irgendwo kommt, ist illegal. Der hat kein Anrecht, wenn du das verstanden hast. Wenn du natürlich sagst, meine Oma hatte Brustkrebs, meine Mama hat Brustkrebs, ich krieg's wahrscheinlich auch. Was wirst du kriegen? Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Segen und Fluch stehen in der... Ist das schwierig oder einfach? Wenn du das Gute sprichst, wirst du das Gute empfangen. Ich möchte mal hören, dass jemand beim Arzt ist und der Arzt sagt, ja, sie haben Krebs im Endstadium, ich gebe ihnen noch 3 Monate. Und der Typ oder die Frau kriegt einen Lachkrampf und sagt, du bist kein Prophet und du bist nicht Jesus. Ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Und geht raus und lacht. Die Frau macht jetzt auch Chemo. Alle Haare weg. Jetzt hat sie ihren Freund verlassen, weil er mag keine Frauen ohne Haare. Eigentlich ein Segen, weil da kam ja ans Licht, wie er eigentlich tickt. Freunde brauchst du dann, wenn es dir schlecht geht, nicht wenn es dir gut geht. Das sind keine Freunde. Aber wenn die Prüfung kommt, dann wirst du sehen, ob sie bei dir sind oder ob sie nicht bei dir sind. Ja, ja, Knusperknäuschen, wir kennen das schon. Das hört sich so lieblos an, aber ich bin nicht lieblos. Ich wünsche mir Glauben. Wird der Mensch so einen Glauben finden? Hey, wie cool wäre das, hä? Für diesen Chefarzt, Dr. H.C. Osterwald, keine Ahnung, wie der Typ heißt und was er alles für Auszeichnungen hat. Sie haben noch 3 Monate und du sagst, nee, ich habe noch mindestens 40 Jahre. Was glaubst du, wie der dumm gucken würde, wenn du ein paar Wochen später kommst und er untersucht dich wieder und da ist nichts mehr da? Ist das Fantasy? Und da ist nichts mehr da. Und du sagst, ich habe es ihnen doch gesagt. Das ist eine vorübergehende Erscheinung. Ja, das kannst du doch bekennen. Weil was ist es? Illegal. Okay, anderes Beispiel. Du hast einen Parkplatz vor deinem Haus, den hast du mit deinem Haus dazu gekauft. Der Parkplatz gehört wem? Dir. Jetzt steht da einer, du kommst nach Hause, steht ein Auto, fremdes Kennzeichen. Ist es legal oder illegal? Da kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich bin so traurig, ich habe gedacht, ich habe einen Parkplatz, jetzt ist er weg, jetzt bin ich krank und muss sterben. Oder du stehst hin und sagst, hey, das ist mein Parkplatz. Und jetzt klingel ich mal in der Nachbarschaft, vielleicht finde ich den, dann fahrst bitte weg, wenn nicht, Abschleppdienst. Amen. Der Elvis hatte mal ein super Lied, das hieß Return to Sender, Address Unknown, No Such Number. Verstanden? Zurück zum Absender. Oder früher bei den Tante-Emma-Laden, da war immer das Kratzeisen zum Dreck von den Schuhsohlen wegmachen, hat man dann immer gebraucht, wo geteert war. Dann war das Stein fürs Hündchen zum Hinpinkeln, der Eckstein. Und dann war da der Haken für die Hundeschleife, weil da stand ein Schild, ich muss leider draußen bleiben, ein Bild vom Fifi. Mach doch so ein Schild an dein Herz. Mach so ein Schild an dein Haus, an dein Leben und sag, Teufel, du musst draußen bleiben. Ich will dich nicht. Amen. Wenn negative Information kommt, prüf doch die mal. Wenn du eine negative Information bekommst, prüf die mal. Kommt die aus der Quelle Christus oder kommt die aus der Quelle Satans? Oh Gott, oh Jesus, no. Oh Heide, nein, wie soll das weitergehen? Gut. Was sagt die Bibel? Ich bin jung gewesen und alt geworden, aber ich habe nie einen gerechten, außer Bärbel weiß es niemand mehr. Martin, du weißt es. Amen. So, das kannst du jetzt glauben oder nicht glauben. Ich bin jung gewesen, alt geworden. Aber ich habe nie einen Gerechten um Brot betteln sehen. Bist du gerecht oder nicht? Du bist gerecht. Warum bist du gerecht? Weil Jesus seine Gerechtigkeit aufgab, um deine Ungerechtigkeit anzuziehen, mit ans Kreuz zu nehmen, zu bezahlen, damit du seine Gerechtigkeit empfangen kannst oder konntest. Gerechter, wie du jetzt bist, wirst du nicht mehr werden. Die ersten Hauskreise, in denen ich war, das war Unglauben pur. Die Leute waren ganz lieb. Ich bin heute noch dankbar für diese Leute. Aber da war so viel Dummzeug. Oh Bruder, wenn man da Himmel komme, dann sind wir die Gerechte vor dem Herrn. Nein, ich bin jetzt schon der Gerechte. Und ich habe damals immer gedacht, oh Gott, wie lange muss ich noch leben? Ich bin 23, ach du. Oh. Das ist doch keine Hoffnung. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Amen. Macht es frei, ist es Frieden? Frieden. Frieden. Da hat Gott den Segen befohlen, wo Einigkeit ist. Leben bis in Ewigkeit. Nicht in der Ewigkeit. Lest doch einfach, was da steht. Leben bis in die Ewigkeit. Das habe ich doch jetzt schon. Ich habe jetzt schon das Zoo-Leben in mir. Halleluja. Ist es gut? Der Teufel will mir jeden Tag sagen, dir geht's nicht gut, du bist traurig, guck mal hier wieder, guck mal dort wieder. Ich höre diesen Radio, der läuft, obwohl ich ihn nicht eingeschalten habe. Aber ich kann eines machen, ich kann ihn ausschalten. Ich sage, ich höre dir nicht länger zu. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich bekenne das ganze Programm, was ich auswendig gelernt habe. Der, der in mir lebt, ist stärker als der, der Welt ist. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Halleluja. Und so weiter. Und dann merke ich, wow, Frieden kommt zurück. Frieden kommt zurück. Jetzt gehen wir in Johannes 14, ab Vers 27 in der neuen Genfer. Johannes 14, Vers 27 in der neuen Genfer. Jesus war großzügig. Der kam mit leeren Taschen und ging mit leeren Taschen. Aber alles, was er hier erworben hat, hat er dagelassen für dich. Er hat den fünffälligen Dienst dagelassen, den braucht man im Himmel nicht mehr. Er hat viele Dinge dagelassen, die für dich sind, die dein Erbe sind. Neues Testament. Da muss einer gestorben sein, sonst ist es kein Testament. Verstanden? Seid ihr da? Was ich euch zurücklasse, ist Chaos. Angst, Furcht. Das Jahr 25 mit Pinocchio als Kanzler. Ich tue Buße drüber. Ich nenne ihn immer Pinocchio. Herr, vergib mir. Ich achte sein Amt. Ich weiß, aber manchmal rutscht es mir raus. Wenn einer halt ständig lügt. Naja, okay. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Frieden. Die Welt hat keinen Frieden. Diese Welt hat keinen Frieden. Ich kenne keinen Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Die Welt kann niemand, keinem Menschen Frieden geben. Ein Millionär, der die erste Million hat, der legt sich nicht zurück und sagt, boah, ist das schön jetzt. Der braucht die zweite. Hat er die zweite, hat er welche im Kopf? Die dritte. Und so geht es immer weiter. Leute, die selbst Milliardäre sind, Jeff Bezos und andere Leute, du siehst nicht, dass die glücklich sind auf den Bildern. Man sieht es. Das macht Geld macht nicht glücklich. Aber die Botschaft dieser Welt ist, hast du genug Geld, hast du Frieden. Dann bist du der Chef, dann bestimmst du, dann lässt du die Puppen tanzen. Du hast einen Chauffeur, du hast eine Putzfrau und so weiter. Das mag lustig sein, aber es ist nicht Frieden. Und wir gehen jetzt in eine Zeit rein, Leute, wo die, die einen Haufen Geld haben, auch keine Antworten mehr haben. Kommt ein Krieg oder nicht, dann nützt dir dein Bankkonto gar nichts. Kommt eine neue Pandemie, kommt neu dies, kommt neu das. Dann nützt dir dein Geld überhaupt nichts mehr. Und bald kommt die Bargeldabschaffung. Dann sitzt irgendwo irgendeiner, der drückt auf ein Knöpfchen und dann ist bei deinem Bankkonto steht plötzlich null. Nur weil dieser kleine Knirps draufdrückt. Weil er das darf, soll, kann, muss, wie auch immer. Was machen dann diese Leute? Gestern hat mir jemand eine Nachricht geschrieben. Das sind ein bisschen wohlhabendere Leute. Und der Mann möchte jetzt, er hat jetzt ein Video gesehen, ein christliches Video auf YouTube. Ich liebe es. Und da hat dieser Möchtegern-Prediger gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann nur zitieren, man soll sich jetzt irgendwo in den Bergen ganz schnell ein Haus kaufen und dann Vorräte anlegen. Das nennt man die Prepper, die wo sich preparen, die vorbereitet sind für das, was kommt, für die Zombie-Apokalypse. Ja, manchmal habe ich auch diese Gedanken gehabt früher. ich flüchte irgendwo hin, wo ist die heilige Insel? Und dann habe ich eine weiße Frau, die mir immer sagt, Bärbel, sag's ganz laut.
Überall auf der Erde ist Endzeit.
Oh Mann, oh! Gibt keine heilige Insel, gibt keine heilige Gemeinde, gibt keinen heiligen Ort, wo nicht der Feind herrschen wird. Aber die Bibel ist auf unserer Seite. Gott wird sogar die Tage verkürzen, damit die Gerechten nicht verloren gehen. Gott hat Vorbereitungen getroffen, wir müssen Gott nicht beraten. Wir müssen ihm auch nicht sagen, ey, wie wäre das, wenn es so wäre oder so. Das ist so die Not, die man hat, die Angst, die man hat. Und wo man denkt, Ich habe ein Buch gelesen vor Jahren von einer Frau, die hatten durch einige Tricks noch, die waren in Ostpreußen, da lag die Wilhelm Gustloff, sagt euch das irgendwas, war ein Kreuzfahrtschiff vom Dritten Reich und die evakuierten da die Deutschen, da durften überwiegend Frauen und Kinder an Bord. Und sie hatten es irgendwie gemanagt, dass sie dafür die ganze Familie ein Ticket bekommen haben auf das Schiff. Und die haben sich gefreut und haben gedacht, ja, waren gläubige Leute, haben gedacht, ja, Gott sei Dank, wir kommen auf das Schiff, wir sind gerettet. Und die stehen an dem Tor und dieser Offizier lässt sie nicht an Bord, obwohl sie ein Ticket hatten. Und sie waren kurze Zeit am Boden zerstört und haben gedacht, so, das war's, die Russen kommen. War nur noch ein kleiner Korridor an der Ostsee entlang, auf dem Landweg, wo die Russen noch nicht waren. Und die waren da so freundlich zu den Deutschen, dass sie gedacht haben, wir bringen erstmal alle um, die wir treffen. Wenn du das wärst, was würdest du jetzt denken? Das Schiff hebt ab, du schaust hinterher. Oder würdest du sagen, okay Gott, was jetzt? Und dann haben sie gebetet und haben gesagt, Herr, hilf uns. Und dann kam ein Wehrmachtsbus und da stieg einer aus, vielleicht war es ein Engel, und sagt zu denen, gehört ihr zusammen, seid ihr eine Familie? Ja, einsteigen. Ohne Worte, einsteigen. Die beschreibt es im Buch. Und dann fuhren sie an der Küste entlang bis in den Westen und waren gerettet und waren wieder sicher in Deutschland. Kurz darauf kam die Nachricht, russisches U-Boot hat die Wilhelm Gustloff torpediert, untergegangen, alle tot. Manchmal ist deine vermeintliche Rettung nicht die Rettung, sondern der Untergang, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das interessant? Als ich 2009 in Amerika war, im christlichen Camp, da bin ich mit dem Campleiter zum Nachbarn gegangen, der war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Dann hat er gesagt, ah, möchtest du mal so meine Sammlung sehen? Da ich so, ja, gerne. Hat er alles mögliche Zeug gehabt. Dann holt er einen Teller aus dem Regal und sagt, er dreht ihn mal rum und lese mal. Stand hinten drauf Wilhelm Gustloff. Sagt er zu mir, kennst du das? Da sag ich, ja klar. War das ein Teller von dem Wilhelm Gustloff? Keine Ahnung, wo der den her hatte. Aber das hat mich echt berührt. Das sind so Dinge, wo Gott benutzt, um mich dran zu erinnern. Wir denken manchmal, das ist die Rettung, das ist der Plan. Ja, ich habe noch ein Ticket. Und Gott sagt, no. Das ist nicht die Lösung. Die Frage ist immer, wo ist dein Herz? Bist du da noch im Frieden, im Glauben? Du weißt, nein, Gott ist mein Erlöser. Er wird mich retten. Wie weiß ich nicht? Das ist sein Job. Ein anderes Buch habe ich gelesen, das habe ich euch auch schon mal erklärt. Diese Zeugnisse, die Bauern glauben. In Hamburg, Bombennacht. Ganz Hamburg bombardiert. Die Leute, die auf der Straße waren, sind vom Feuer so geschrumpft, die waren kleiner als Babys von der Hitze. Manche haben sich in den Dorfbrunnen gerettet oder was da so ein Brunnen war. Die sind da drin gekocht worden von dem Feuer, von der Feuersbrunst. Und es war nicht mal ein richtiger Luftschutzkeller, das war ein normaler Keller. Und da war das Problem, dass das Feuer den Sauerstoff aus den Kellern gezogen hat und die Leute sind nicht verbrannt, sondern erstickt. Und diese Frau war gläubig und sie hat gesagt, solange ich hier bin, wird hier in diesem Keller keiner sterben. Und sie hat den Psalm 91 immer wieder proklamiert. Und da waren Nazis mit drin, die haben nichts mit Gott am Hut gehabt. Haben vorher noch gerufen, Heil Hitler. Da war der Hitler nicht mehr da und sein Heil auch nicht mehr. Da kam das Unheil vom Himmel. Und diese Frau, die war da drin mit Glauben. Und da ist keiner erstickt, nichts ist passiert. Nach Tagen kamen so Rettungsschlürfer da, die sie da ausgegraben haben und gesagt, ey, alle anderen Keller nebendran, alle tot, alle erstickt, tausende von Menschen. Warum lebt ihr noch? Weil mein Erlöser lebt. Leute, so Sachen lese ich gerne, weil es baut meinen Glauben. Ist Gott heute anders? Steht Jesus morgens auf und liest die Bildzeitung und sagt, Papa, stell dir vor, das glaubst du jetzt nicht, was machen wir denn jetzt?
Und der Papa ist ganz nervös, kaut auf den Fingernägeln und sagt, oh, ich habe keine Ahnung. Frag mal Gabriel, vielleicht hat er eine Idee oder Michael. Nee, der weiß alles im Voraus. Die Bibel sagt, es fällt kein Spatz tot vom Dach, außer dass Gott es zulässt. Ein Spatz, wie viel mal mehr bist du? Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Amen. Das ist eine Entscheidung, die triffst du oder die triffst du nicht. Die triffst du einmal und du baust darauf und du musst sie täglich treffen. Bei jeder negativen Nachricht musst du eine Entscheidung treffen. Lasst euch deinen Glauben durch nichts erschüttern und dich nicht entmutigen. Wenn das Christen wirklich glauben würden, würden sie nicht beim Doktor drin sitzen und sagen, oh, oh, ja. Schlimm, oder? Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich vor Jahren aus meiner alten Gemeinde Ältestenpaar getroffen habe. Nach vielen Jahren habe ich mich total gefreut, die zu treffen. Mensch, hey, wie geht's euch? Oh, und wir erzählen so und dann haben sie mittlerweile Kinder, das wusste ich alles gar nicht. Und die Tochter war, glaube ich, wie alt war die? 15, 16, ich weiß es nicht mehr. Und dann sage ich, ja, wie geht's euch? Und so, ja, unsere Tochter, die hat Krebs im Endstadium. Denke ich, diesen Satz immer. Das ist wie wenn Jesus im Himmel sitzt und sagt, Papa, ich habe dreimal gebetet für das Mädel, ist nichts passiert, was machen wir denn jetzt? Das Wort Gottes geht was zurück? Nie leer zurück. Aber was mich so geschockt hat, nicht diese Aussage, die Aussage war, ja, wir kommen gerade vom Steinmetz und haben den Grabstein bestellt. Da sag ich, ja, ist sie jetzt schon gestorben? Nee, die liegt in Heidelberg in der Klinik. Wie lange ist Hoffnung? Bis zum letzten Tag. Lazarus, Jesus, geh nicht hin, der ist schon 4 Tage tot, der stinkt schon, der verwest schon. Und Jesus sagt, na, ist aber blöd gelaufen, die Deutsche Bahn kann nicht. Ich stand am Bahnhof, 5-mal Durchsage, es tut mir leid, ich wäre gerne da gewesen. Es war genau vor 4 Tagen, ist dumm gelaufen, ja, lass den mal drin, wenn der stinkt. Wir wollen jetzt Party machen, Kaffeekränzchen, christliches Kaffeekränzchen mit christlicher Musik und christlichen Gewändern, christliche Tänze und christliche Flaggen und Bugidibu, Bugidibu. Was hat Jesus gemacht? Er steht hin und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Mit anderen Worten, ich brauche dich hier zum gar nichts bitten, weil ich weiß, wir sind eins. Ich habe Glauben, Vertrauen, aber um des Unglaubens der Leute willen betete Jesus das. Lazarus, komm heraus. Das ist Glauben, wenn du eine Menge von Leuten hast, die sagen, sag mal, hat ihm das keiner gesagt, dass der schon 4 Tage tot ist? Der kann nicht rauskommen. Der kam aber raus. Und das ist der Job der Gemeinde. Geh da raus und such die Lazarusse, die tot sind. Jesus nannte die Leute, die nicht bekehrt sind, Tote. Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber das Interessante ist, was sagte Jesus zu den Leuten drumherum? Nimmt ihnen die Totengebänder ab. Das ist der Job der Gemeinde. Du musst die Leute entwickeln von den Totengebändern dieser Welt, von Teufel, von den Sünden und von Schuld und was alles da draußen ist. Nicht hingehen und prüfen. Oh, geht. Totengebänder weg, macht sie frei. Frei von der Macht des Teufels. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Da wirst du nicht viele finden. Aber wir wollen, oder? Diesen Frieden, den die Welt gibt, der ist immer gebunden an Reichtum. Haben wir das gelernt? Und je mehr ein Mensch besitzt, desto mehr denkt er den ganzen Tag an sein Geld, an sein Reichtum, an seinen Besitz, an seine Häuser, seine Weinberge, an seine Felder, was auch immer ein Mensch besitzt. Wie ist der Aktienkurs heute? Oh, das beschäftigt ihn. Und er kann sich nicht richtig mit Christus beschäftigen. Ein Mensch, der nah bei Jesus ist, beschäftigt sich immer mit Jesus. Steht morgens auf, da ist Jesus, mittags Jesus. Muss nicht jeden Tag so sein, also wir wollen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber wenn dein Herz voll ist mit Jesus, beschäftigst du dich mit Jesus. Du kommt die Nachricht, oh, die Wirtschaft wird immer schlechter. Und du sagst, ne, mein Job ist sicher. Meine Firma ist gesegnet. Warum ist deine Firma gesegnet? Nicht, weil die gut sind, sondern weil du dort arbeitest. Gesegnet ist dein Ein, gesegnet ist dein Ausgang. Das ist, was Gott uns versprochen hat. Das wird aber erst wirksam durch Glauben. Und der Glauben muss in deinem Leben sein. Und der Teufel wird alles tun, dass immer Zweifel in unser Herz kommt. Immer Zweifel. Ein Zweifel empfängt wie viel? Nichts. Hat der Teufel keinen Job mit? Ein Zweifel empfängt nichts. Aber wir haben seinen Frieden, den er uns gegeben hat. Haben wir uns das heute Morgen bekannt? Shalom. Sei im Frieden des Herrn. Das meine ich ernst heute Morgen. Bleib in diesem Shalom, der gehört dir. Es ist Teil deines Erbes. Das ist nicht etwas, was du bitten musst. Es gehört dir. Jesus hat gesagt, ich lasse ihn dir da. Wenn ich jetzt einen hätte und ich würde sagen, ich habe einen Ferrari in der Garage, ich gehe jetzt für 10 Jahre nach Amerika, da hast du einen Schlüssel und einen Brief, benutze den Ferrari. Wenn ich zurückkomme und der steht da mit platten Reifen, total eingestaubt, und ich frage ihn, bist du mal gefahren? Habe ich mich nicht getraut. Ich war so demütig. Der Herr wird sagen, du bist einfach doof. Jetzt ist er kaputt gestanden. Ein Ferrari muss man fahren, nicht stehen lassen. Glauben muss man fahren, nicht stehen lassen. Muss man empfangen geben, empfangen geben, empfangen geben. Halleluja. So, noch 2 Bibelstellen. Epheser 2, Vers 17. Alles in der Neuen Genfer. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Hat er das, Jesus? Hat er es gemacht? Hat er Frieden verkündet? Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Frieden für die, die fern waren. Waren wir fern? Wir können zu Nationen, nicht zu Juden. Gott sei Dank bin ich kein Jude. Ich bin so froh, dass ich kein Jude bin. Nicht, weil die Juden schlecht sind, sondern weil ich weiß, ich habe seinen Frieden. Ich war ferne und ich durfte nahe kommen. Ich durfte nahe rankommen durch das Vorrecht des Glaubens. Ist das cool? Und er ist in diese Welt gekommen, in eine Welt voll des Krieges, des Streites und was auch immer, und hat Frieden verkündet. Meinen Frieden gebe ich euch. Haben wir das gelesen vorhin? Für beide, die fern waren und die nahe sind. Und wir dürfen das auch. Wir dürfen Frieden verkündigen denen, so wie dir heute Morgen, wo du nahe bist, und denen, die da draußen, die noch momentan noch ferne sind. Aber wir dürfen ihnen dieses Friedensangebot machen. So, und jetzt gehen wir noch in Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, aufgrund des Glaubens an Christus, an den Erlöser und sein Werk am Kreuz, für gerecht erklärt worden sind, von wem? Vom Vater. Der Vater hat dich gerecht gesprochen, weil du an seinen Sohn glaubst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, und er kommt nicht ins Gericht. Du bist freigesprochen, aufgrund des Glaubens gerecht gesprochen. Somit ist keine Schuld und keine Sünde mehr auf dir. Und wir haben was dadurch? Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Überleg mal, was der Vater uns sagt. Du hast Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben geflogen bin. Vielleicht 30 Mal. Davon die meiste Zeit nach Amerika und zurück. Und wir waren ein paar Mal in einem Sturm. Und ich weiß noch, als wir gelandet sind in Köln, da war ein Riesensturm. Alle im Flieger hatten eine Tüte vor sich. Und es war wirklich schlimm. Und dann, ich saß am Fenster, ich werde es nie vergessen. Und wir waren im Landeanflug auf Köln, fliegen über den Wald. Und ich habe die Baumspitzen gesehen aus dem Fenster, ziemlich nah. Weiß nicht, das waren nicht viel Meter. Und auf einmal kommt eine Windböe und der Flieger kippt nach links. Und ich habe echt gedacht, die Flügelspitze streift jetzt die Bäume. Und dann kracht das Ding in den Wald und aus ist. Und in derselben Sekunde war diese Stimme in mir, die sagt, nee, ist heute nicht dein Tag zum Sterben. Amen. Und ich habe gegrinst und gelacht und allem Flieger geschrien um ihr Leben und Angst und Todesangst. Aber ich habe gewusst, in dem Moment, in der Sekunde, wo diese Angst mein Herz greifen wollte, war der, der in mir lebt, stärker als der, der in der Welt ist. Ich werde diese Situation nie vergessen. Ich hatte wirklich einen Schrecken, der durchfuhr mich durch Mark und Bein. Und dann ging der Flieger wieder nach rechts und das Ding ist wirklich turbulent gelandet. Aber ich wusste, heute ist nicht mein Tag, wo der Herr mich in die Ewigkeit ruft. Und das nennt man Frieden, Leute. Das ist übernatürlicher Frieden, den kannst du nicht in der Welt haben. Die Menschen in der Welt wissen nicht, wann der Tag oder die Stunde ist. Die wissen nicht, stürzt der Flieger ab oder nicht, aber ich weiß es. Ich weiß es, dass der Flieger nicht abstürzt, solange ich drin bin. Weil Gott einen Plan hat. Okay, noch einmal. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott. Die ganze Welt da draußen, suchen irgendwie Frieden mit dem Universum oder wie sie es alles nennen. Versuchen irgendwie in einen Zustand zu kommen, wo die Verdammnis nicht mehr da ist, wo das Schuldbewusstsein nicht mehr da ist. Viele kompensieren das dann mit Drogen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja? Aber dieser Frieden, der uns gehört, ist der gut? Leute, das ist unbezahlbar, diesen Frieden, den du haben darfst, als freies Geschenk. Und den kannst du ausstrahlen. Und den darfst du mitnehmen, darfst du heute mitnehmen, darfst du behalten, du darfst in diesem Frieden bleiben. Und selbst wenn deine Wilhelm Gustloff abhebt, wegfährt, immer kleiner wird, darfst du sagen, nee, dann hat Gott was anderes für mich. Ist Gott gut? Papa, wir preisen dich und wir sagen dir danke für das Wort, danke für Ermutigung, danke für Glauben, danke für Stärkung. Danke, dass dein Frieden mir gehört, dass es Teil meines Erbes ist. Egal wie die Umstände sind, egal wie finster es noch wird, du bleibst bei mir, du wirst mich nicht verlassen noch versäumen. Du bist mein Licht in meinem Leben, du hast mein Herz mit Hoffnung gefüllt, mit Freude, mit Liebe. Danke, Papa, dass ich ganz nah bei dir sein darf. Auch wenn der Teufel tobt, er kann mir nichts rauben, sondern es gehört mir. Es ist mein Erbe, es ist deine Zusage. Und in dir ist das Ja und das Amen. Du hast mich geliebt und du wirst mich immer lieben. Und danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Danke, Jesus, dass ich nicht Nein gesagt habe am Tag meiner Bekehrung. Aber danke, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. Jesus, es wird nie der Tag kommen, wo ich verstehe, was du am Kreuz für mich getan hast. Es ist so gewaltig, so groß. Deine Liebe ist so groß. Wir wissen, es hätte keine Nägel bedarf, um dich am Kreuz zu halten. Es war deine Liebe, die bereit war, bedingungslos, mit Agabeliebe, ohne sich zu beschweren, ohne zu klagen, ohne zu jammern, ans Kreuz zu gehen und zu sagen, es ist vollbracht. Danke, dass es vollbracht ist. Danke, dass es für mich vollbracht ist und für jedes Schaf dieser Gemeinde, für die Zuhörer im Internet. Aber wir rufen heute aus, dass wir deinen Frieden haben. Und dein Friede bleibt. Und wir bekennen Shalom. Wir sagen Shalom heute Morgen. Wir sagen Shalom zu unseren Emotionen, zu unseren Gedanken und zu allem, was uns angreift. Papa, danke für dein Shalom. Danke für deinen Frieden. Papa, ich bete heute Morgen, dass der Friede uns einnimmt. Ich glaube, du sollst mal, ich habe so einen Eindruck, dass du zu dir selber mal Shalom sagst. Ist vielleicht ganz komisch jetzt für dich, aber sag dir selber mal Shalom. Shalom und nenn deinen Namen. Shalom der Seele für Thomas oder von Thomas. Shalom dem Herzen von Thomas. Nimm deinen Namen. Shalom für deine Gedanken. Shalom für deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Überall da, wo der Teufel mit Unfrieden kommen will, mit Angst, mit Furcht, mit Drangsalen, wo er dir Gedanken gibt, die dich rausziehen aus Frieden. Sei wachsam. Lass dir den Frieden durch nichts rauben. Bleib in dem Frieden. Frieden bedeutet Freiheit, bedeutet Freude, bedeutet Hoffnung, bedeutet Zukunft, Zuversicht. Und das wollen wir ausstrahlen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Frieden. Halleluja. Halleluja. Amen. Wow, Gott ist gut, oder?